WDR 5. Radio zum Mitnehmen.
Was ich über Königsberg wissen wollte, das hörte ich alles auf unseren Spazierwegen von meinem Vater. Dies war seine und meine Stadt, ganz und gar unsere. An der Sackheimer Kirche war er geboren, so wie ich am Dom. Aus dem Fenster am Anger, das er mir zeigte, hatte die Großmutter als Kind Napoleon mit seinen Mamelucken vorbeireiten sehen. Herrlich war's, von der Pfennigfähre vom Kai übers Hundegatt gesetzt zu werden und Vater die Namen der Fachwerkspeicher nachzusprechen oder das Heimatland der Schiffe zu nennen, die am Bollwerk löschten. Und tief beschämend war es, wenn ich eine Speichermarke oder Flagge nicht kannte und bei dem Stockholmer Dampfer nicht wusste, wer blau-gelb führte. Wer hier geboren ist, Tochterchen, der muss wissen, wer um die Ostsee wohnt.
Die ostpreußische Heimatdichterin Agnes Miegel im Jahr 1934 über Königsberg, wo sie 1879 geboren wurde. Am Mikrofon Wolf Scheller. Willkommen, meine Damen und Herren. Wir berichten heute und am kommenden Sonntag aus dem ehemaligen Königsberg, das inzwischen Kaliningrad heißt, zu Russland gehört und um die 450.000 Einwohner zählt. Die Schriftstellerin Agnes Miegel, die bis 1945 in der Stadt gelebt hat, vertritt mit anderen großen Namen das geistige Erbe dieser Perle am Pregel, wie man Königsberg früher genannt hat. E.T.A. Hoffmann und Ernst Wiechert, Thomas Mann und Karl Zuckmayer, Hannah Arendt und Johannes Bobrowski, sie alle haben der Stadt und ihrer Region literarische Wegweiser gesetzt, ganz zu schweigen von Immanuel Kant, den Deutsche wie Russen heute gleichermaßen verehren. Zu ihren Denkmälern und Gräbern zieht es deutsche Heimwehtouristen und wenn sie dann nach Simon Dach, dem großen Barockdichter, fragen, dann stellt sich heraus, dass sein Grab irgendwann im Krieg zerstört wurde und niemand mehr weiß, wo es genau liegt. Geblieben aber ist von seiner weltlichen Lyrik das Ännchen von Tharau, obwohl seine Autorenschaft auch nicht ganz gesichert ist. Herder hat das Gedicht ins Hochdeutsche übertragen und Friedrich Silcher im 19. Jahrhundert mit einer neuen Melodie unterlegt. Populär ist es bis heute geblieben, wie der Vortrag des Königsberger Domchors beweist. Ostpreußens alte Metropole gibt es nicht mehr. Dafür hat der Krieg gesorgt. Das heutige Kaliningrad ist eine russische Stadt, die Region eine Enklave mit allen Vor- und Nachteilen. Kaliningrad, das ist aber auch eine geschäftstüchtige Stadt mit neuen Hotels, teuren Einkaufszentren, Lokalen aller Art. Die Deutschen zieht es hierhin, viele von ihnen als Nostalgietouristen. Kaliningrad, eine Stadt im Wandel. Carla Engelhardt hat diese Stadt porträtiert.
Mühsam schiebt sich der Verkehr über den breiten Lenin-Prospekt mit seiner langen, mehrspurigen Brücke über den Pregel. Jeder dritte Kaliningrader besitzt derzeit ein Auto, das Statussymbol der Russen. Moderne, riesige Einkaufszentren wie Kaliningrad Plaza, Europäisches Zentrum oder Victoria bieten europäische Waren und Service an. Meist sind sie von maroden Plattenbauten aus Sowjetzeiten umgeben. Die wenigen deutschen Villen und unzerstörten Alleen lassen den Charme des früheren Königsberg ahnen. Der Tourismus setzt auf die deutsche Geschichte. Sergej Belantschuk führt seit Jahren deutsche Reisende durch die Stadt. Er biegt vom Lenin-Prospekt auf den zentralen Platz, dem einstigen Schlossplatz, ein.
So, berühmteste Stelle, das ist die rechts von Haus Direte, wo früher hat gestanden Ordensschloss. Kann man nicht sagen, dass es eines Jahr war ein Schloss gesprengt worden. Das es war regelmäßige Aktionen, einige Teile 50er Jahre, einige Teile 60er Jahre, aber letzte was von Schluss in dieses Platz, das kann man sagen 68, alles weggeräumt und dieser große Platz gemacht. Und jetzt diese Idee gibt es mit Schlosswiederbau. Alle Prominente, welche kommen nach Kaliningrad, zum Beispiel unser Präsident Wladimir Putin war hier auch gezeigt und er hat auch nichts dagegen, wenn bauen Schloss wieder. Aber das natürlich ist ein großes Bauprojekt und braucht viel Geld.
Vorsichtige Schätzungen gehen von 100 Millionen Euro aus. Der Gouverneur könnte sich im Schloss die künftige Residenz der Gebietsregierung vorstellen. Wie die rund 450.000 Kaliningrader zu den Schlossplänen stehen, soll demnächst ein Referendum zeigen. Offen ist auch, was aus dem Haus der Räte werden soll. Ein riesiger Betonbau auf dem zentralen Platz, der Ende der 60er Jahre gebaut wurde, gedacht für die sowjetische Verwaltung des Gebietes. Doch der Bau werde zu schwer für den Untergrund, ein Zu-Ende-Bauen sei zu gefährlich, hieß es damals vor 30 Jahren. Seitdem ragt eine weithin sichtbare Bauruine in den Himmel von Kaliningrad. Zum Stadtjubiläum vor 4 Jahren bekam sie einen hellblauen Farbanstrich und Fenster, ein Potjomkinscher Handstreich. Ganz sinnlos ist der Bau nicht. Eine Mobilfunkfirma nutzt ihn für ihre Sendemasten und die Stadt als Abschussrampe für Festfeuerwerke. Unweit vom zentralen Platz liegt die Pregelinsel Kneiphof mit dem Dom. Im 14. Jahrhundert, im Stile norddeutscher Backsteingotik erbaut, wurde er 1944 bei einem Fliegerangriff zerstört. Anfang der 90er Jahre aus Ruinen wieder aufgebaut, ist er seitdem ein kulturelles Zentrum der Stadt und Bekenntnis der Kaliningrader zu ihrer deutschen Geschichte. Die einst dicht besiedelte Insel ist heute ein idyllischer Park.
Gibt es auch Idee, zum Beispiel Insel Kneiphof, wiederbauen diese Gebäude? Das ist ganz einfach. Diese Schicht unter Erdeschicht unter Bäume, wenn jemand macht dort Ausgrabung, dann befindet alle Fundamente von diesen Gebäuden. Und genau so gemacht in Danzig, in Warschau, in Dresden auch. Die machen so Wiederbau alte Stadt in selbe Form wie früher das war. Hier solche Konzept war, aber jetzt schon große Parkanlage geworden. Und wenn jemand solche Projekt will realisieren, dann muss alle schöne Bäume kaputt machen, vernichten. Und Leute sofort protestieren. Sie möchten in einer grünen Stadt leben.
Kaliningrad ist eine grüne Stadt mit vielen Parks und mehreren Seen, wie der Schlossteich oder der Oberteich. Um den Oberteich entsteht gerade ein Uferpark mit Grünanlagen, Blumenrabatten, Bänken und ein Villenviertel für Neureiche. Schirmherrin ist Ludmila Putina, die Frau von Wladimir Putin und geborene Kaliningraderin. Einstige Königsberger kommen seltener nach Kaliningrad, aus Altersgründen oder weil sie nicht mehr finden, was sie suchen. Hartmut Deppler, Jahrgang 1943, wurde in Königsberg geboren. Als seine Mutter mit ihm fliehen musste, war er 2 Jahre alt. Vor Jahren war er mit seinem älteren Bruder zum ersten Mal in seiner Geburtsstadt. Nun will er seiner Frau die Stadt zeigen.
Wobei ich sehr überrascht bin, jetzt nach den 13 Jahren, wie sich Königsberg verändert hat vom flüchtigen Einblick. Denn damals war es so, dass man das richtig als Paradebeispiel für ein falsches System gesehen hat. Eine verlassene, verlotterte, verluderte, verwahrloste Stadt, mit dem an sich nichts außer der Kirche noch da war. Und das hat sich in den 13 Jahren so gewaltig geändert, dass ich zu Anfang schon fast etwas verstört war, weil mein Bild nicht mehr passte. Ich musste Neues machen. Ne?
Carla Engelhardt über das neue Kaliningrad. Das russische Kaliningrad begann praktisch bei Null. Die ostpreußische Hauptstadt glich bei Kriegsende mehr einem Trümmerhaufen als einer menschlichen Ansiedlung. Ein Rückblick.
Wie kaum eine andere Stadt hat Königsberg, die Perle am Pregel, unter den Bomben des Zweiten Weltkriegs gelitten. Die Stadt wurde zum Symbol nicht nur des Verlusts, sondern der Vernichtung von Heimat überhaupt. Im Sommer 1944 war es der britischen Luftwaffe gelungen, in 2 Wellen mehr als 800 Flugzeuge über die Stadt zu bringen. Neu entwickelte Brandstrahlbomben fielen aus den Luken der Geschwader. Fast die Hälfte aller Gebäude wurde in dem Flammeninferno vernichtet oder stark beschädigt. Das legendäre Bernsteinzimmer, es war zwischen 1942 und 1944 als Beutegut im Schloss ausgestellt, verschwand spurlos. Seit Ende Januar 1945 wurde die Stadt von der Roten Armee belagert, beschossen und bombardiert. Die Stadt, die Hitler zur Festung erklärt hatte, fiel am 9. April 1945. Das historische Zentrum der alten ostpreußischen Metropole lag in Trümmern. Dem kommandierenden General Otto Lasch blieb nur noch die Kapitulation.
So war Königsberg seit Ende Januar 1945 in jeder Beziehung auf sich selbst gestellt. Eine Hilfe aus dem übrigen Deutschland war der ganzen Lage nach nicht zu erwarten. Im eingeschlossenen Raum drängten sich über 100.000 Zivilisten der Stadt und Flüchtlinge aus den Ostkreisen Ostpreußens zusammen, in der Hauptsache Greise, Frauen und Kinder. An Truppen befanden sich etwa 4 durch die vorherigen Kämpfe geschwächte, durch unausgebildete Volkssturm und sogenannte Magen- und Ohrenbataillone ergänzte Divisionen im Raum von Königsberg. Die den mit 35 Divisionen angreifenden russischen Kräften um ein Vielfaches unterlegen waren. Der Überlegenheit der russischen Kampfmittel hatten wir nichts entgegenzusetzen. Die Bevölkerung wogte in den Trümmern hin und her, mühsam und meist vergeblich in den Reihen der Häuser und den Kellern Schutz suchend vor dem Hagel der Geschosse und fallenden Bomben. Operativ gesehen war eine Verteidigung von Königsberg zu dieser Zeit ohne Bedeutung. Denn Anfang April 1945 standen starke russische Armeen bereits tief in Westpreußen, Pommern, Brandenburg und Schlesien, während englische und amerikanische Kräfte im Begriff waren, von Westen her den Rhein zu überschreiten.
Wie schwer die Kämpfe waren, davon zeugt die Tagebuchnotiz eines gefallenen russischen Offiziers namens Juri Ospensky.
Nun kommt die Zeit, wo wir für alles Abrechnung halten werden. Die unseren haben Ostpreußen nicht schlechter behandelt als die Deutschen das Smolensker Gebiet. Wir hassen Deutschland und die Deutschen sehr. Auf den Straßen sieht man oft ermordete Zivilisten. Und die Deutschen haben diese Gräueltaten verdient, mit denen sie angefangen haben. Man soll sich rächen, aber die Vergewaltigung von Mädchen, nein, das ist nicht zu billigen. Vor unseren Panzern hat ein Soldat eine deutsche Frau und ihren Säugling erschossen, weil sie sich weigerte, ihm zu Willen zu sein. Es ist fürchterlich.
Die letzten Tage von Königsberg waren für beide kämpfenden Seiten ein Albtraum gleichermaßen. Für die Zivilbevölkerung sollte der Albtraum noch länger andauern. Christa Pfeiler Yvonne erlebte die Belagerung und das Kriegsende als 14-jähriges Mädchen. Jahre später berichtete sie über diese schwere Zeit.
Schlimm war es nachher bei dem großen Terrorangriff auf Königsberg 1944 im August. Das war schon also eine ganz schreckliche Sache. Ich höre das heute noch und das ist wohl trotzdem unser Stadtteil also überhaupt nicht getroffen worden ist. Aber es war schrecklich. Wir sind dann mit zu unseren Verwandten nach Großkuren gefahren und haben dort nachher den Überflug der gesamten Geschwader, die bei dem zweiten Angriff, wo Königsberg also wie gesagt zu 60% die ganze Innenstadt kaputt geschossen wurde, das haben wir dort an der See erlebt. Und dann merkten wir im Herbst nachher 1944, dass die Front näher kam. Es war das letzte Weihnachtsfest, das wir zu Hause verbrachten. Es gab zwar noch Geschenke, meine Mutter hatte was eingetauscht. Ich bekam meine lang ersehnte Puppe mit Haaren, die ich selber kämmen konnte. Und vielleicht wollte man auch dadurch ein bisschen alles übertünchen, damit wir Kinder nicht so sehr viel mitbekommen. Dann kam der Januar. Bei uns waren die Straßen schon voll, deutsche Panzer standen da, Januar 45 war das. Es standen Lastwagen, die russischen Tiefflieger beflogen laufend das Gebiet und man wusste ja schon annähernd, wo die Front steht. Dann hieß es nachher, ein Soldat bringt uns Richtung Tannenwalde. Sie hatten die ganzen Zäune aufgeschnitten, wir mussten also nicht immer durch die Straßen gehen, sondern quer durch. Kamen wir auf die letzte Straße unserer Siedlung. Also ich habe in meinem Leben nie so viel Blut gesehen wie auf dieser Straße, auf der verlängerten General-Litzmann-Straße Richtung Tannenwalde. Pferdewagen, Soldaten jeder Gattung, also grauenvoll. Dann haben sie uns in einen Schuppen eingesperrt. Da haben wir gewartet, haben sie uns gesagt, wenn der Kommandant kommt abends, dann werden wir erschossen da drüben. Die Wand, da liegen schon welche. Und da lagen auch wirklich welche. Und als es anfing, schemmrig zu werden, mussten wir alle rauskommen. In der Zwischenzeit waren noch einige Leute vermutlich aus unserer Siedlung oder aus der anderen Siedlung dahin gekommen. Mussten wir uns alle aufstellen. Und die russischen Soldaten haben sich dann uns vis-à-vis aufgestellt, entweder mit der Pistole oder mit dem Gewehr. Und haben auf uns gezielt. Und dann hat meine Mutter hat meine Großmutter an die Hand genommen, meine Großmutter, meine Pflegeschwester und meine Mutter mich. Und ich habe da angefangen zu weinen und hat sie nur gesagt, du brauchst nicht weinen, das tut nicht weh, das ist gleich vorbei. Ich weiß nicht, wie viel erschossen worden sind. Auf alle Fälle, ein Offizier hat dem ganzen makabren Spiel dann ein Ende bereitet. Wir mussten in den Unterstand, weil nämlich in wenigen Minuten darauf, als wir in diese Erdlöcher da reinkamen, begann nämlich die nächste Offensive auf Königsberg. Und da standen gerade die ganzen Stalinorgel aufgestellt. Ich habe nur mal so ganz kurz geguckt, als wir vorbeigegangen sind. In Erinnerung habe ich 5 oder 6 Stück und ich glaube, jeder hat 5 Geschosse. Und die wurden zu gleicher Zeit bedient. Das war ein Höllenfeuer und ein Höllenlärm.
Die ostpreußische Dichterin Agnes Miegel, Mitglied der NSDAP, fand in ihrem Gedicht Abschied von Königsberg ein pathetisches Schlusswort zu dem von Hitler-Deutschland verursachten Untergang der Stadt.
Es forderte zum Fackeltanze dich, gekrönte Vaterstadt, der grimme Tod. Wir sahen von seinem Mantel dich umlot und hörten, wie bei deiner Türme neigen, die Glocken sangen dein Todesreigen und sahen, wie dein Angesicht erblich. Wir wandern fort aus den geborstenen Gassen, doch wissen wir, die weinend dich verlassen, wenn unsere Augen dich nie wiedersehen, wenn wir vergehen mit unserem Blut, mit unserem Hab und Gut, das noch in dir, o Mutter, Leben ist und dass du, Königsberg, nicht sterblich bist.
Nach dem Fall von Königsberg wurde im nordöstlichen Ostpreußen das sowjetische Herrschafts- und Gesellschaftssystem etabliert. Aus Königsberg wurde Kaliningrad. Und auch die anderen traditionsreichen Ortsnamen in dieser Region wurden umbenannt. Schwer taten sich auch viele Russen vor allem mit dem neuen Stadtnamen Kaliningrad. Und das lag an dem Namensgeber. Wer aber war Kalinin? Hören Sie Carla Engelhardt.
Michail Iwanowitsch Kalinin hatte in der Sowjetunion einen schönen Posten. Er war Vorsitzender des Präsidiums des Obersten Sowjets, damit formelles Staatsoberhaupt und oberster Befehlsempfänger Stalins. Doch seine eigentliche Leistung bestand darin, dass er alle stalinistischen Säuberungen überstanden hat und von 1919 bis kurz vor seinem Tod 1946 Amt und Würden behielt. Schon hochbetagt und fast erblindet bat er Stalin, gehen zu dürfen, im Nachkriegsjahr 1946. Kurz darauf verstarb er. Mit einem pompösen Staatsbegräbnis wurde Kalinin an der Kremlmauer beigesetzt. Schon zu Lebzeiten bekamen einige russische Städte seinen Namen, wie Twer oder die 1938 gegründete Stadt Kaliningrad bei Moskau. Ein Tag nach seinem Tod wurde ihm zu Ehren das ostpreußische Königsberg in Kaliningrad umbenannt, ohne dass er je etwas mit dieser Stadt zu tun hatte. Der Befehl dazu kam von Stalin selbst. Der tote Kalinin schien ihm als Namensgeber geeignet. Der Name Kaliningrad sollte den sowjetischen Anspruch auf die Zukunft der Stadt festschreiben und zugleich den loyalen Vasallen ehren. Der einfache Bauernsohn, gelernte Dreher, aktive Revolutionär und bedingungslose Erfüllungsgehilfe war für den Generalissimus ein Parteiarbeiter, wie er ihn sich wünschte. Michail Iwanowitsch Kalinins Werdegang passte außerdem in die sowjetische Propaganda vom neuen sozialistischen Menschen. Schon seine Herkunft stimmte. Im November 1875 als armer Bauernsohn in der Nähe von Twer geboren, entwickelte er sich zum Arbeiter. Mit Anfang 20 ging er zu den Potilow-Werken, um Dreher zu werden. Dort begann seine Karriere als Parteiarbeiter. Er wurde Mitglied der Sozialdemokratischen Partei Russlands. Kalinin organisierte Demonstrationen und schrieb Flugblätter. 1899 wurde er das erste Mal verhaftet und verbannt. Der fanatische Parteisoldat heiratete 1908 Jekaterina Iwanowna Lorberg, die der Partei ergeben war wie er. Wieder in St. Petersburg nahm er aktiv an der Vorbereitung der Revolution von 1917 teil. In dieser Zeit wurde er enger Mitarbeiter von Lenin. Der machte ihn, nach erfolgreicher Revolution, zum ersten Vorsitzenden des Stadtsowjets in Petersburg. Kalinin gehörte schon früh dem engsten Kreis um Lenin und später um Stalin an. Mit der Gründung der Sowjetunion im Dezember 1922 wurde Kalinin formelles Staatsoberhaupt des neuen Arbeiter- und Bauernstaates. Kalinin hatte damit keine wirkliche Macht, aber die wollte er auch nie. Nach Lenins Tod wurde er Stalins williger Vollstrecker. Auch in der Zeit der großen Terrorwelle in den 30er Jahren blieb er unbeirrt. Er, der selbst im zaristischen Russland verfolgt, verhaftet und verbannt wurde, unterschrieb bedenkenlos die Erlaubnis für das Massaker von Chatyn und für andere Liquidierungen. Obwohl er als Staatsoberhaupt auch Begnadigungen aussprechen konnte, worum ihn Angehörige der Verurteilten mehrfach baten, tat er es nie. Tatenlos sah er auch zu, wie seine Frau im Oktober 1938 auf Befehl Stalins verhaftet und verurteilt wurde wegen Beleidigung des Generalissimus. 6 Jahre saß sie im sibirischen Lager. Für Kalinin war sie gestorben. Es gibt keinen besonderen Grund, sich an Michail Iwanowitsch Kalinin zu erinnern. In die Geschichte geht er wohl als ergebener Handlanger Stalins ein. In Russland wurden deswegen nach der Perestroika alle Städte und viele Straßen, die seinen Namen trugen, umbenannt. Geblieben ist nur die eine Stadt an der Ostsee, die einmal Königsberg hieß, in einer Gegend, die einmal Ostpreußen war.
Kalinin, Porträt eines berüchtigten Handlangers von Josef Stalin. Das war ein Porträt von Carla Engelhardt. Alte und neue Heimat, Sie hören das Osteuropa-Magazin, in dem es heute um das frühere Königsberg geht, das jetzt Kaliningrad heißt. Näheres zu dieser Sendung finden Sie im Internet unter wdr5.de und nachhören können Sie die einzelnen Beiträge auch als Podcast. Und natürlich können Sie uns auch anrufen 0221 56789 dreimal die 5. Der Bonner Historiker Per Brodersen hat eine Studie über die Umwandlung Königsbergs in Kaliningrad veröffentlicht. Ich habe ihn gefragt, worin die eigentliche Bedeutung von Kaliningrad heute besteht.
Das Besondere an Kaliningrad im ehemaligen Königsberg ist die Doppelbödigkeit der Stadt. Wirklich dieses Untereinander unterschiedlicher historischer Schichten. Nicht umsonst ist das Synonym für Historia Geschichte, nämlich die unterschiedlichen Schichten zu erkennen und sich ihnen zu widmen. Das macht diese Stadt so faszinierend und so spannend.
Königsberg war ja bei Kriegsende ungefähr 700 Jahre alt und dieses alte Königsberg gibt es nun nicht mehr. Königsberg ist zerstört worden und das neue sowjetische Kaliningrad musste bei Null praktisch beginnen. Welche Bedeutung hat Königsberg Kaliningrad heute?
Ich glaube, die Bedeutung für Kaliningrad von Königsberg ist nicht zu unterschätzen. Es hat keine glatte Zäsur gegeben zwischen beiden Epochen, sodass man eigentlich mit einigem Fug und Recht von einem Bindestrich sprechen kann, mit Blick auf die Benennung der Stadt. Es gibt eine gewisse Kontinuität zwischen beiden Epochen, deswegen, weil die deutsche Bevölkerung eben auch zu sowjetischer Zeit teilweise noch in der Stadt selbst lebte. Erst Ende 1947, also mehr als 2,5 Jahre nach Kriegsende in der Stadt, begann ja die Aussiedlung der deutschen Bevölkerung und es hat eine Interaktion zwischen beiden Bevölkerungsschichten gegeben, was einen ganz nachhaltigen Eindruck bei den neuen, den sowjetisch-russischen Bewohnern hinterlassen hat.
Sie schreiben im Buch, Kaliningrad war Moskaus ungeliebtes Kind. Warum?
Die Eroberung der Region um Königsberg-Kaliningrad herum hatte vordergründige strategische Bedeutung. Die Praxis, sprich die Besiedlung dieser Region mit Menschen, mit Sowjetbürgern, ist nie bis ins kleinste Detail ausbuchstabiert worden von Moskau aus. Der Alltag der neuen Bewohner stand nicht auf der Tagesordnung für Moskau. Deswegen hatten die Bewohner der neuen Region unglaubliche Schwierigkeiten zu durchleben und ihren Alltag zu bewältigen.
Welche kulturelle Substanz wird heute in Kaliningrad sichtbar? Gibt es da noch eine Mischform zwischen deutscher Kultur und russischer Kultur?
Die deutsche Präsenz in Form deutscher Architektur ist natürlich im eigentlichen Stadtzentrum wirklich nur bei ganz genauem Hinsehen zu finden. Es ist symptomatisch, dass sich vor allen Dingen Gegenstände erhalten haben, die dem Kugelhagel haben trotzen können, sprich Kanaldeckel beispielsweise. Sie finden ja heute in der Stadt immer noch Kanaldeckel mit der Ausschrift Steinfurt. Sie finden gelegentlich Kanalisationsdeckel mit einem lateinischen F für Feuerwehr. Diese Dinge haben sich erhalten im inneren Stadtzentrum. Je mehr man sich vom Stadtzentrum entfernt, trifft man auch auf deutsche erhaltene Architektur, die von ganz besonderem Reiz für die neuen Bewohner damals auch gewesen ist. Das ging so weit, dass in Bildbänden über Kaliningrad in den frühen 70er Jahren die als typisch deutsch begriffenen Ziegeldächer grau retuschiert wurden, weil ein Grau, ein Asbestdachgrau, als typisch sowjetisch begriffen wurde und deswegen eigentlich nicht ins offizielle Bild der Stadt passte, das über die Bildbände verbreitet werden sollte.
Herr Brodersen, würden Sie sagen, es gibt heute so etwas wie eine Kaliningrader Identität?
Ich glaube schon, dass man heute von einer Kaliningrader Identität sprechen kann. Diese speist sich aus unterschiedlichen Quellen. Das ist einmal ganz eindeutig die Zugehörigkeit zu Russland. Das ist aber auch das Bewusstsein dafür, dass man sich in einem ganz besonderen Teil Russlands befindet. Das ist zum einen die Enklavensituation, dass man getrennt ist vom, wenn ich es mal so nennen darf, Mutterland Russland, vom großen Russland, wie es in Kaliningrad heißt. Und natürlich die auch geografisch ganz eindeutig besonders westliche Situation der Stadt. Es gibt viele Kaliningrader, die nicht im großen Russland bislang gewesen sind, sondern sich eher im westlich davon gelegenen Ausland einmal aufgehalten haben. Und ein solcher Einfluss bleibt natürlich nicht ohne Konsequenz auf das Selbstbewusstsein und das Bewusstsein der Bürger dort.
Wie beurteilen Sie denn die wirtschaftliche und soziale Situation in der Stadt und dem Raum Königsberg?
Ich glaube, der Blick, den wir von Westeuropa, insbesondere von Deutschland auf Königsberg-Kaliningrad haben, ist nicht ganz ohne die Vorgeschichte der heute russischen Stadt zu sehen. Die Berichterstattung über Kaliningrad hat teilweise ja Züge angenommen, die darauf hindeuten wollten, Kaliningrad sei im Grunde eine Art Vorhof der Hölle, wenn ich es einmal so ganz zugespitzt formulieren darf. AIDS, Drogen, Schmuggel, Verbrechen, Mafia. Ich glaube, wir müssen hier unterscheiden, was typisch Kaliningrad ist und was typisch ist für wirtschaftliche, soziale Situationen in Transformationsstaaten allgemein.
Haben die Sowjets Kaliningrad, den Raum um Königsberg, immer als urslawisches Gebiet angesehen?
Nein, die Sowjetmacht hat die, wenn ich es so sagen darf, urslawische Karte unmittelbar nach Kriegsende bis zum Ende des Stalinismus aktiv gespielt. Es ging darum, den neuen Bewohnern die neue Heimat Kaliningrad als besonders nah zu verkaufen. Deswegen hat man das Konstrukt einer urslawisch geprägten Region erfunden. Sehr schnell nach Stalins Tod 1953 rückte man auch von dieser These ab. Bereits zu Stalins Lebzeiten tat sich die Wissenschaft schwer damit, diese These weiter zu verbreiten. Und mit Beginn des Tauwetters bröckelte dann diese These wirklich sehr, sehr schnell und wurde nicht weiter verbreitet.
Das Buch von Per Brodersen heißt »Die Stadt im Westen – Wie Königsberg Kaliningrad wurde« und ist im Verlag Vandenhoek und Ruprecht in Göttingen erschienen. Keine Stadt hält es auf Dauer aus, ohne Gedächtnis zu leben. Die Erforschung selbst der dunkelsten Stunden ist da für die Selbstfindung unerlässlich. Kaliningrad erneuert sich, weil sich die Stadt ihrer mitteleuropäischen Wurzeln bewusst wird. Und sie modernisiert sich, wobei der Besucher auch von der Landschaft Ostpreußens beeindruckt wird, wie man sie nur noch aus alten Büchern kennt. Endlose menschenleere Wiesen, Felder, inzwischen meist unbewirtschaftet, soweit das Auge reicht. Jetzt im Sommer blühen überall die Lupinen, dazu die typischen Baumalleen, überkuppelt von strahlend blauem Himmel. So, wie es im Lied heißt, das uns der Königsberger Domchor bietet. Land der dunklen Wälder.
Thank you.
Damit endet der erste Teil unserer Sendung, eine Stadt in Ostpreußen, wie aus Königsberg Kaliningrad wurde. Den zweiten Teil hören Sie am kommenden Sonntag mit Carla Engelhardt. Hier bei WDR 5 folgt jetzt der Gottesdienst. Im Studio war Wolf Scheller. Guten Tag.
Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.